Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Scream 5 kommt ins Kino. Der Horrormesserstecher mit der Gespenstermaske ist zurück.
Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben.
Die Angriffe hatten alle eine Verbindung zu den ursprünglichen Killern.
Hallo, Sydney. Es ist mir eine Ehre.
Auch in der fünften Fortsetzung und ohne Regisseur Wes Craven. Ein Horrorstreifen der Extraklasse. Warum? Das erfahren Sie hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Die Documenta geht diesen Sommer in ihre 15. Auflage und wie meistens ist dieses ja große, wichtige Kunstereignis vorab heftig in der Diskussion. Aktuell geht es da um Antisemitismusvorwürfe gegen Künstler und Organisationen, die vom indonesischen Kuratorenteam, das diesmal am Werke ist, Ruan Grupa heißt das, engagiert wurden. Dabei liegt die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja schon seit dem Herbst vor. Es waren dann erstmal Blogs, die da recherchiert haben und dann diese Vorwürfe erhoben haben. Und jetzt schreiben auch überregionale Zeitungen wie die NZZ oder auch die Zeit darüber in ihren Feuilletons. Tja, was ist nun dran an der Sache? Welchen Schaden kann das der Documenta zufügen? Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich das mal genauer angeschaut. Hallo Carsten.
Hallo, grüß dich.
Ja, also was konkret wird denn der Documenta bzw. dem Kuratorenteam da angelastet?
Also konkret geht es jetzt zunächst erstmal um einen anonymen Blog-Eintrag des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus. Und die haben sich das Kollektiv von Kulturschaffenden und Community-Organisern aus Palästina herausgesucht, herausgeschaut, wie es auf der Documenta Homepage heißt, also dieses Kollektiv, das den Namen The Question of Funding, also übersetzt die Frage der Finanzierung, trägt. Und sie wurden jetzt von Ruan Grupa, also dem Kuratorinnen-Team der Documenta, als Teilnehmende eingeladen. Und zu den Zielen von The Question of Funding gehört es nun, ich zitiere wieder die Documenta-Seite, die Förderwirtschaft sowie die Kultur, die diese in Palästina und der Welt produziert, durch die Schaffung einer politisch und kulturell engagierten Wirtschaftsweise zu verändern. Also kurz gesagt, das kann man so verstehen, dass sich diese Wirtschaftsweise gegen den politischen Einfluss Israels in Palästina richtet. Vielleicht kann man es auch als eine Art identitären palästinensischen Ansatz verstehen. Der Vorwurf lautet nun, dass dieses Kollektiv einen Bezug zu einem palästinensischen Kulturzentrum habe, das sich Cultural Center al-Sakakini nennt und nach einem arabischen Aktivisten benannt ist, der als Hitlerverehrer bekannt gewesen sein soll und den Staat Israel abgelehnt habe. Und die Frage ist natürlich, bietet die Documenta jetzt Antizionisten oder Antisemiten eine Bühne?
Also da muss man ja schon ziemlich nachbohren und das genau auseinanderhalten. Lässt sich denn abschätzen, inwiefern diese Kritik jetzt eben einen zentralen Teil der Documenta oder des Documenta-Programms für dieses Jahr betrifft oder ob es ja um das ganze Konzept der Veranstaltung geht?
Ja, also ich muss sagen, nachdem ich diesen Blog gelesen habe, rund um diesen jetzt relativ konkreten Vorwurf gibt es auch sehr, sehr viel Geschwurbel auf dieser Blogseite. Da wird auch gleich auf die antisemitische Tradition der Documenta verwiesen mit den NS-Verstrickungen von Werner Haftmann oder auf die Mitgliedschaft von Josef Beuys in der Hitlerjugend. Und also je allgemeiner diese Vorwürfe in alle Richtungen werden, desto schwammiger werden sie dann auch. Aber eben in diesem einen konkreten Punkt sollte die Documenta sicherlich nochmal genau nachforschen, denn offen israelfeindliche Positionen kann sich die Documenta als Kunstausstellung in Deutschland natürlich nicht erlauben.
Das hat man offensichtlich dort auch verstanden und auf der Homepage steht auch, dass man sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen wird. Nur, ja, was ist da jetzt für ein Ergebnis zu erwarten?
Also ich glaube, die Überprüfung sollte schnell gehen und auch gründlich sein. Also wenn dieses Kollektiv sagen wir mal, offen zur Vernichtung Israels ausruft, was man bisher vielleicht nicht so registriert hat, dann kann es sicherlich dafür keinen Platz auf der Documenta geben. Aber wenn es sich für die Unabhängigkeit, sagen wir, Palästinas oder seiner Kulturschaffenden einsetzt, dann ist das ja noch kein expliziter Antisemitismus, auch wenn das jetzt vielleicht einige Aktivistinnen in den letzten Monaten und Jahren in den entsprechenden Debatten auch schon mal anders gesehen haben. Aber das ist natürlich kein Grund, dann so ein Kollektiv auszuschließen.
Natürlich. Das Kuratorenteam Ruan Grupa, das indonesische, dürfte jetzt auch, naja, in Mitleidenschaft gezogen werden. Warum wurden die eigentlich ausgewählt?
Ja, das ist ganz interessant. Die kannte ja auch keiner, als die ausgewählt wurden. Da musste man dann erstmal schauen, was machen die überhaupt. Das war gar nicht so einfach, das zu recherchieren. Also ausgewählt kann man sagen, wurden sie, weil die Dokumente erkannt hat, dass der europäische Ausstellungsbetrieb insgesamt nur so die fehlende Expertise für andere Kulturen hereinholen kann in die Gegenwartskunst. Und Ruan Grupa nimmt eben auch so eine Art Mittlerposition ein. Das heißt, sie vermitteln auch sehr aktiv, kenntnisreich zwischen westlicher und östlicher Kultur und auch Gegenwartskultur. Aber Tatsache ist, dass eben sich hinter solchen Kollektiven auch sehr viele unbekannte Künstlerinnen verbergen und die auch eingeladen worden sind jetzt. Und ja, auch eine gewisse personelle Unübersichtlichkeit bei diesen Netzwerken besteht. Und das bringt natürlich Debatten mit sich. Das ist völlig unvermeidlich, will ich damit sagen. Denen muss sich die Dokumente, aber natürlich auch die deutsche Gesellschaft immer wieder stellen. Natürlich ist diese kulturelle Durchdringung und das Kennenlernen anderer Kulturen immer mit Fragen und Konflikten verbunden. Mhm. Aber das ist kein Problem, würde ich sagen.
Nee, auf keinen Fall. Es ist nur natürlich die Frage, wie das am Ende ausgeht. Also die Zeit zum Beispiel im Feuilleton, die ruft ja schon praktisch diese Dokumente als die letzte aus. Kann man so weit gehen?
Ja, das hatten wir schon einige Male, dass die Dokumente für am Ende erklärt wurde. Zum Beispiel erinnere ich daran, da war die Zeit, glaube ich, auch ganz vorne dabei, als zum ersten Mal eine Frau die Dokumente geleitet hat, wurde auch schon das mehr als 20 Jahren, wurde auch schon das Ende der Dokumente beschworen. Also ich glaube, die Debatte tut gut, sich zu entschärfen. Also wirklich konkret zu prüfen, was ist an diesen Vorwürfen dran. Extreme Positionen dürfen natürlich keinen Platz haben auf der Documenta, politisch extreme Positionen. Die darf keine Bühne für irgendwie radikalen Extremismus oder Nationalismus werden. Aber ansonsten gilt doch für den Kunstbetrieb und auch für den Intellektuellen, für die intellektuelle Debatte, sie braucht ein Experimentierfeld. Warum soll denn die Documenta kein Experimentierfeld für solche Debatten sein, die ja auch bei uns, Stichwort Antisemitismus von links, in den letzten 2 Jahren diskutiert, relativ festgefahren war in der öffentlichen Debatte. Warum soll man das nicht nochmal auf der Documenta aufgreifen?
Mhm. Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta 15, die sich diesen Sommer ja in Kassel stattfindet. Das Thema wird uns wohl noch begleiten. Das waren Hintergründe von Carsten Probst. Ich danke.
Gerne.
Starke Medieninhalte aus aller Welt. Darum geht es der Medienplattform Norient. Auf der Seite finden sich Texte und Kritiken, Musik, Sound und experimentelle Formate. Das Wichtige dabei von Anfang an, die globale Perspektive. Also man ist dort gegen den Exotismus, der zum Beispiel im Begriff Weltmusik oder auch in Ethno steckt. Und das ist auch heute noch so, obwohl die Musik und ihre Verbreitungswege sich geändert haben. Seit gestern läuft nun die 11. Ausgabe des Norient Film Festivals mit Dokumentarfilmen und verschiedensten Spielarten zwischen Film und Musik. Und darüber will ich jetzt mit Kompressor-Redakteur Hartwig Fenz sprechen, der das Festival schon länger beobachtet. Hallo.
Hallo Max.
Ja, Hartwig, diese Veränderungen der Musik und ihrer Verbreitungsbedingungen, wie würdest du die beschreiben?
Also wenn wir jetzt mal hier von diesem Dokumentarfilmbereich ausgehen, da gibt es diesen musikethnologischen Ansatz von seiner Zeit. Wir gehen zu den indigenen, fremdartigen Leuten und zeigen deren wundersamen musikalischen Welten. Und bei Norient und beim Norient Film Festival hat man das von Anfang an sozusagen mit Wut im Bauch angegriffen. Diese Stereotype von traditioneller Kultur aus Holz und Ziegendarm, diese Riten und Gebräuche und stattdessen die aktuellen urbanen Popszenen rausgehoben, die elektronische Clubmusik, von denen dann auch westliche Produzenten ja beeinflusst waren und heute sind. Dieses Aufbrechen und das auch im Zusammenhang mit der dann stärker werdenden Kritik an Eurozentrismus und Dekolonialisierungsdebatte.
Mhm. Und wie würdest du das Filmfestival charakterisieren? Was ist da das Besondere im Zusammenspiel mit der Musik?
Ja, das Besondere im Vergleich zu anderen Musikfilmfestivals ist einfach Norient als Musik, als Medienplattform, die sie mittlerweile sind. Das hat eine ganz andere Qualität und diskursive Tiefe, die dahinter steckt. Thomas Burkhalter, der Gründer und das Zentrum von Norient, das ist einer, der die Dinge immer weiter treibt. Beim Festival hat er sich jetzt ganz aus der Kuration zurückgezogen und das an eine internationale Jury weitergegeben mit Leuten aus Musik, Film, Sound, Videokünstlerinnen, sind dabei Kritiker, die natürlich alle in ihren Arbeiten einen starken Musikbezug haben. Und eine der Leiterinnen ist die Videokünstlerin Rebecca Salvadori, die in London lebt. Und die hat mir erzählt, dass die Sektionen der Filme Bubbles genannt haben. Und eine, die sie kuratiert hat, ist die River Bubble. Da ist sie vom Fluss Aare ausgegangen, der durch Bern fließt. Und sie hat sich über diesen Fluss informiert bei Stadthistorikern und so weiter. Und sie sagt, das sei ihr Ansatz als Kuratorin, dass sie eine Auswahl von Videos getroffen habe, die mit Wasser arbeiten, und die Reflexionen, die sie angestellt hat darüber, ist eine, die die spezifischen Bedingungen von Künstlern, die eben mit ihrem Material arbeiten, einbezogen hat. Und sie hat dann verschiedene Leute aus Filmen, Unterwasserfilmen, Spezialisten, Soundleute eingeladen, die auch auf dem Festival sprechen werden.
Und wie macht sich das dann bemerkbar bei der Filmauswahl?
Sehr stark, vor allem in der Diversität der Formen. Da gibt es also Essay- und Avantgarde-Filme, Zeichentrick, Filme, auch die ganz lose nur Musik mit Musik zu tun haben, aber auch natürlich die klassischen Dokumentarfilme.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel La Munane, Punk Daydream von dem belgischen Filmemacher Jimi Hendrix. Da geht es um eine Gruppe Punks in Jakarta. Und die flaniert in den Straßen von Jakarta rum, und die Musik, die wir da hören, hört sich so an.
Hätte ich jetzt nicht direkt an Jakarta gedacht.
Ja, es ist global. Sie ziehen also durch die Stadt und treiben sich auch auf dem Land herum, was in dem Fall heißt im Dschungel, und haben dort eine Begegnung oder Begegnungen mit einem indigenen Stamm, der ganz im Naturzusammenhang lebt. Eine ganz, ganz große Rolle in diesem Film spielen Tätowierungen. Die sind bei uns ja inzwischen gang und gäbe, aber da sind Tätowierungen im aktuellen Regime gleichbedeutend mit kriminell. Mit Tattoos macht man sich zum Outlaw, und vor allen Dingen, wenn man sie im Gesicht hat. Gleichzeitig haben die Tätowierungen aber auch eine große Tradition eben bei der indigenen Bevölkerung, und das in einem ganz anderen Sinne natürlich. Da ist Ela, der Hauptdarsteller, der da eine entsetzliche Auseinandersetzung hat mit seinem Vater darüber. Der Vater ist beim Militär. Also Ela hat ganz rausgelassen, was er seinem Vater eigentlich immer schon sagen wollte. Da war nichts gespielt, das war wie so eine Psychodramasituation. Und das ist eben auch symbolisch für dieses Regime des militärischen Gewaltsystems. Das war schockierend für die Filmemacher, dass das sozusagen in die Familien, in die Emotionen der Familien reingeht. Und Jimi Hendrix hat mir dann im Interview erzählt, das erschütternde Faktum, dass Ela inzwischen verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er hat das sozusagen mit seinen Gesichtstattoos geradezu provoziert. Die Polizei hat ihm Drogen untergeschoben, und jetzt ist er für 6 Jahre im Knast und hat das sozusagen herausgefordert.
Mhm. Und was wäre ein Beispiel für so einen Kunstfilm, von dem du gerade meintest, dass der ja prägend für die Filmauswahl dort ist?
Ja, da würde ich den Film Lima Screams nennen. Das ist natürlich aus Lima. Wie ein Stream of Consciousness ist das. Das geht kommt fast ohne Interviewtöne aus, ist ganz entrückt, viel in Zeitlupe. Aufnahmen von Musikern und Partys, aber das ist sozusagen die Schere Bild-Ton, ist Prinzip, und ist so ein essayistisches Gleiten durch die Bilder und Sounds. Ich bin durchgeskippt in dem Film für uns und habe mich dabei mal aufgenommen. Ja, trotz allem ist es ein ganz realistischer Film, trotz aller Psychedelic. der Realismusfaktor. Die Szenen sind ja nicht inszeniert, das sind Leute von der Straße, markante Gesichter. Eine ganze Reihe von Filmen, die einen ganz losen Bezug zur Musik haben, sind dabei und wo die Musik und die Aufnahmen quasi ein Eigenleben führen. Mir fiel da der Film Eli noch in die Hände, und den ich sehr gut fand. Ein Kurzfilm, Zeichentrickfilm, ein Junge, der in der Psychiatrie ist, von seiner Psychose erzählt, von einem Waschbär einen Steinsplitter quasi in die Ohren bekommt und den unerträglichen Sound dann mit seinem Rekorder synchronisiert und harmonisiert. Also das sind Filme, die in dieser Form wahrscheinlich auf keinen anderen Musikfilmfestival in die Auswahl gekommen wären.
Also es ist wirklich ein bunter Strauß und es gibt ordentlich was auf die Ohren. Was ist dein Favorit?
Mein Favorit ist ausgerechnet ein Spielfilm, die gibt es nämlich auch auf dem Festival. Das ist in Casablanca. Burning Casablanca heißt der Film. Das ist so eine, kurz zusammengefasst, gegen die Wand-Szene, ein Drama zwischen einem Ex-Rockstar und einer Prostituierten. Und die knallen beim Autounfall aufeinander und dann geht es halt los mit Zuhälter, Mafia-Boss, Heroinsucht. Sie fängt dann an zu singen und alle finden es überirdisch schön. Und die Story ist aber so vertrackt und die Charaktere sind so eindrücklich, dass das wirklich hinreißend ist. Und das ist eben auch das Besondere an diesem Norient Film Festival, dass solche Filme drin sind, in dieser Formvielfalt. Das ist kein Kunstfilm, ein Unterhaltungsfilm, aber hohe Qualität und eben ein Blick in dieses moderne Musiktum in Casablanca in diesem Film.
Dann wollen wir das noch kurz hören, wie diese Heldin sozusagen singt. ما يهمش حال دازوم ما بقيت حاسبة حتى ريحتي هي تنسات وكيطحنوك ولاد ناس ما كايش. Aus dem Film Burning Casablanca beim Norient Film Festival. Die Filme Punk Daydream, Lima Screams und Eli sind übrigens auch neben vielen anderen als Video on Demand über die Festival-Webseite verfügbar. nff-bern.ch. Und die Infos, Eindrücke hat uns Hartwig Fenz mitgebracht. Vielen Dank.
Danke auch, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Parsons.
Die US-Sängerin Ronnie Spector ist tot. Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung. Spector war vor allem bekannt als Frontfrau der Girlband The Ronettes, die in den 60er Jahren mit Hits wie Be My Baby, Baby I Love You und Walking in the Rain Erfolge feierte. Die Ronettes lösten sich 1967 nach einer Europa-Tournee auf. Danach setzte Spector ihre Solokarriere fort. 2007 wurde das Trio in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. In seinem Jubiläumsjahr will der Kinderkanal Kika von ARD und ZDF seine digitalen Angebote erneuern und mehr Möglichkeiten zum Mitmachen schaffen. Ergänzend zum YouTube-Auftritt soll es einen Vorschulkanal geben, wie der vor 25 Jahren gestartete Fernsehsender in Erfurt mitteilte. Die Webseite kika.de werde ebenso wie das Informationsportal für Eltern erwachsene.kika.de erneuert. Um die Mitmachmöglichkeiten auszubauen, wird im Frühjahr ein Kinderredaktionsrat seine Arbeit aufnehmen, hieß es weiter. Interessierte 9- bis 12-Jährige können dabei gemeinsam mit Redakteurinnen und Redakteuren des Kika an Programmprojekten mitwirken. Bewerbungen sind noch möglich. Im zweiten Halbjahr soll mit Frag Kika ein digitales Dialog- und Informationsangebot für interessierte Eltern kommen, das sich Medienthemen widmen soll. Knapp 3 Monate nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit US-Schauspieler Alec Baldwin hat eine Mitarbeiterin einen Requisiteur verklagt. Das teilte das zuständige Gericht im US-Bundesstaat New Mexico mit. Die Zivilklage richtet sich gegen einen Mann, der Requisiten, darunter Munition, für den Dreh des Westerns geliefert hatte. Neben Platzpatronen habe sich scharfe Munition in einer Schachtel befunden, die als Behälter für ungefährliche Dummies ausgewiesen gewesen sei, lautet der Vorwurf. Bei dem Vorfall im Oktober hatte Alec Baldwin die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Dabei war Chefkamerafrau Halina Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Wir befinden uns in einer amerikanischen Kleinstadt. Ein Teenager an der Kücheninsel, der überlegt, ranzugehen oder nicht. Sie erinnern sich vielleicht, das ist die Urszene im Horrorfilmklassiker Scream. Der Auftakt einer Reihe, die seit 1996 das Genre des Slasher-Films neu definiert hat. Heute kommt Teil 5 in die Kinos und wieder klingelt zu Beginn ein Telefon. Also wiederholt sich da wieder alles etwa. Das erzählt uns jetzt Filmkritikerin Anna Wollner, die auch mit den beiden Regisseuren gesprochen hat. Hallo Anna.
Hallo Max.
Ja, Scream Nummer 5, wenn man ehrlich ist, dann waren 1 und 2 natürlich bahnbrechend, aber 3 und 4 weniger. Ist das jetzt der 5. Aufguss, den vielleicht gar keiner braucht?
Also ganz ehrlich, ich bin, was Horrorfilme angeht, eher in der Kategorie zart beseitet zu Hause. Der erste Scream, den ich vermutlich sogar noch auf VHS gesehen habe, der hat mich damals so mitgenommen, dass ich eine Woche Schlafstörungen hatte und gefühlt Scary Movie für mein Herz eine Herausforderung ist. Deswegen war ich beim 5. Teil auch eher skeptisch. Aber ich kann eine Entwarnung geben, es ist gruselig, es ist brutal. Ghostface, der Serienmörder, der am liebsten mehrfach zusticht und seine Opfer jagt, ist so brutal wie noch nie bei Scream unterwegs. Aber im Gesamtpaket geht das Konzept auf.
Und was ist das Konzept?
Es ist erstmal alles beim Alten in der Kleinstadt Woodsboro. Sam Carpenter, eine Mitzwanzigerin, die kommt nach 5 Jahren wieder zurück nach Hause, weil ihre Schwester Tara von Ghostface angegriffen wurde.
Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben.
Die Angriffe hatten alle eine Verbindung zu den ursprünglichen Killern. Und was immer diese Verbindung ist, es hat uns alle hierher zurückgeholt. Und ich werde nicht schlafen, bis er tot ist.
Ja, Ghostface ist zurück, genauso wie die Leute aus dem ersten Film. Neve Campbell als Sidney Prescott, Courtney Cox als Gail Weathers bzw. Riley und David Arquette als Ex-Sheriff Dewey Riley. Und natürlich gibt es auch eine neue Garde Jugendlicher, die erst um ihr Leben fürchten und dann ihr Leben lassen.
Warum funktioniert das in deinen Augen so gut?
Weil der Film ein Requel ist. Also kein Prequel oder Sequel, keine Fortsetzung oder Vorgeschichte, sondern eine Art Reboot, das sich auf neue Figuren konzentriert, aber eben auch die alten zurückbringt. Und das war auch der Ansatz für die beiden Regisseure, Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, dass das genau schon im Drehbuch verankert ist.
You know, it was the script.
Es war das Drehbuch. Guy und Jamie haben ein großartiges Drehbuch geschrieben. Schon das Drehbuch macht so vieles richtig. Neue Figuren einzuführen, die Alten in Würde zurückzubringen und dann beide, die Alten und die Neuen, miteinander zu verbinden. Scream ist für uns ein Film, eine Filmreihe, in der es viel um das Alte geht, das Erbe, das von Generation zu Generation weitergetragen wird. Wir hatten früh im Gefühl, dass die Geschichte hier genau das macht.
Campbell, Cox und Arquette, die waren in jedem Film bisher dabei, also in allen 5 Scream-Filmen, aber hier haben ihre Figuren endlich wieder eine richtige Funktion.
Der erste Film hat ja damals das Slasher-Genre revolutioniert, weil er auch eine ironische Ebene, eine Meta-Ebene hatte. Man also durchaus auch lachen kann und Dinge wiedererkennen kann zwischen all dem Grusel. Wie viel Meta steckt jetzt in Scream 5?
Viel. Das fängt damit an, dass die Jugendlichen sich damit brüsten, gehobenen Grusel zu gucken, wie es heißt. Also nicht Scream, sondern zum Beispiel Filme wie den Babadook, It Follows oder Hereditary. Und eben nicht die Stab-Reihe, die ja als Filmreihe in der Filmreihe etabliert wurde. Hier gibt es jetzt nicht nur den Film im Film, sondern auch die Fanfiction vom Film im Film im Film. Das klingt verwirrend, ist aber genial gelöst. Und es sind auch einfache Momente, wie zum Beispiel, dass ProtagonistInnen die Türen öffnen und man natürlich weiß, dass nichts passieren wird, weil es zu offensichtlich ist, dass aber so oft hintereinander passiert, dass hier Türen auf und wieder zugehen und auf und wieder zugehen, dass ich zwischendurch wirklich dachte, ich gucke einen Teil von Scary Movie.
Die Scream-Reihe erschaffen wurde ja von Wes Craven. 2015 ist dieser Horrorfilmregisseur gestorben. Ist dieser Film in seinem Sinne?
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er ist mehr als das. Denn die beiden Regisseure, Bettinelli, Olpin und Gillett, die huldigen ihn, wo es nur geht. Also angefangen dabei, dass eine Figur Wes heißt, das letzte Drittel des Films auf einer Highschool-Party spielt, die das Motto für Wes hat. Und der Geist von Craven, der schwebt wirklich über dem Film. Und das war den Regisseuren auch wichtig und die Angst zu scheitern sehr, sehr groß.
Das war auch eine unserer Sorgen. Als Fans seiner Arbeit haben wir alle seine Filme noch einmal geguckt. Also wirklich alle. Und was wir schnell gemerkt haben, vor allem im Hinblick auf die Scream-Filme, sein Ansatz war immer, ein gewisses Risiko einzugehen. Er wollte immer, dass sich seine Filme neu und frisch anfühlen, selbst in einem Horrorfilm-Franchise. Er wollte es immer interessant gestalten und vor allem auch aufregend. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für sich selbst als Geschichtenerzähler und Filmemacher. Diese Lust am Risiko, diese Lust am Brechen von Erwartungen und vor allem auch Regeln ist tief in der DNA der Scream-Filme festgeschrieben. Komischerweise hatten wir also immer das Gefühl, mit dem Film neue Grenzen austesten zu können. Denn das ist genau die Erwartung des Publikums, dass sich eben nicht an die Regeln gehalten wird, die man erwartet.
Ja, da ist Scream 5 wirklich ganz im Geiste von Wes Craven, ein Tribut an ihn und an seine Filmreihe und nebenbei auch noch mit all dem versehen, was ein guter, massenkompatibler Horrorfilm braucht.
Scream 5 ab heute im Kino zu sehen und mit einer dicken Empfehlung von Anna Wollner versehen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Schmidt, Reinhold, guten Tag. Also ich hätte gerne ein Hochbett, ein Kaninchen und einen Pullover von Sting.
Moment, da verbinde ich Sie mal mit der zuständigen Person.
Bitte warten. Bitte warten.
Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Schmidt, Reinhold, guten Tag. Also ich hätte gerne ein Hochbett, ein Kaninchen und einen Pullover von Sting.
Ein Pullover aus Kaschmir oder Baumwolle?
Ein Pullover von... Kennen Sie Sting nicht?
Moment, ich verbinde. Mikrooptimistisches Institut Steinbeißer-Fröschle, guten Tag. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Hallo, dürfen wir dich vielleicht mal für ein Casting ansprechen?
Ja, klar, total gern.
Wofür wollt ihr sie ansprechen?
Für ein Casting fürs Fernsehen.
Kannst du dir das auch vorstellen? Also,
ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin gerade ein bisschen platt, weil sie ist eigentlich perfekt dafür gemacht.
Es klingt jetzt so blöd, aber die Leute lachen echt viel über mich.
Aber sie kann auch tragische Sachen ziemlich gut, oder?
Ja, naja, also krass kann ich auf jeden Fall auch sein. So.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also sie kann mir auf jeden Fall ziemlich gute Szenen machen, falls du das meinst.
Ja, ja, und das kann ich ja dann auch einfach vor der Kamera machen.
Kannst du es irgendwie mal vormachen?
Mach mal.
Also jetzt, das Gott, das ist jetzt hier, weil alle gucken halt zu, ne?
Ja, hey, das ist deine Chance jetzt.
Okay, hier rein jetzt?
Ja, genau.
Okay.
Hollywood hat große Pläne für dieses Jahr, Corona hin oder her. Nach den vielen Filmverschiebungen 2021 soll dieses Jahr dann eine Reihe großer Blockbuster endlich ins Kino kommen. Und auch in Deutschland boomt das Filmgeschäft. Im Studio Babelsberg will man jetzt den Hollywood-Giganten Konkurrenz machen, wie Christian Berndt berichtet.
This can't be real. 1899 heißt die Serie, die Netflix gerade in Babelsberg gedreht hat. Das international hochfrequentierte Studio Babelsberg ist bestens ausgelastet. Trotzdem wurde es jetzt an einen US-Investor verkauft. Das geschah, so erklärte der Vorstand der Babelsberg AG Christoph Fisser, nicht aus finanzieller Not, sondern weil man expandieren will.
Die Filmbranche insgesamt ist in einer gigantischen Umwälzung. In einer Umwälzung, die es davor noch nie gegeben hat. Man sieht jetzt, dass Disney Fox kauft. Man sieht wirklich den Kampf der Giganten. Und wir können da nicht außen vor bleiben. Also wenn wir weiter mitspielen wollen in diesem Konzert, dann waren wir gezwungen, uns einen Partner zu suchen.
Babelsberg soll trotz des Verkaufs seine Eigenständigkeit bewahren. Ob das gelingt oder der neue Mehrheitseigner nicht doch irgendwann Europas größtes Filmstudio und seine wertvollen Einzelteile zerlegt und weiterverkauft, wird man sehen.
Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat.
Peter Parker wurde öffentlich als Spider-Man geoutet. Wie das sein Leben erheblich komplizierter macht, kann man bildgewaltig im Kino erleben. Trotz andauernder Pandemie hat Sony den neuen Spider-Man-Film im Dezember herausgebracht. Mit sensationellem Erfolg.
Spider-Man No Way Home, der hat ja wirklich Rekordeinnahmen verbuchen können. Gerade etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Das ist sogar ohne Pandemie ein richtig gutes Ergebnis weltweit.
Das ist, meint die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, umso erstaunlicher, da in den USA die Corona-Lage immer noch angespannt ist. Blockbuster wie Morbius oder John Wick wurden bereits wieder verschoben.
Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Hollywood wieder anfängt, Filme zu verschieben. Insofern hat mich das durchaus überrascht, dieser Zug, und ist für mich auch ein Signal, dass man hier doch wieder sehr vorsichtig geworden ist. Das Problem ist ja, die Impfkampagne läuft nicht ganz so super, wie man sich das vorgestellt hat.
Filmfestivals werden wieder abgesagt oder wie Sundance rein digital veranstaltet. Hollywood hofft auf das Frühjahr.
Was zum Teufel bist du denn? Ich bin Vergeltung.
Sehr düster wirken die ersten Bilder aus The Batman. Der Superheldenfilm soll ab März zum Zugpferd für die neue Kinosaison werden.
Hollywood setzt nach wie vor eben auf diese großen Blockbuster, vor allem eben auf Superheldenfilme à la Marvel und DC und so weiter und so fort. Man traut dem Publikum halt eben vor allem Filme zu, deren Inhalt so ein bisschen absehbar ist, sag ich mal. Auf dieses Pferd setzt Hollywood nach wie vor.
Im September soll Mission Impossible 7 ins Kino kommen und für Juni ist der mittlerweile 6. Teil der Jurassic Park-Reihe geplant. Dass einige Blockbuster wie John Wick ins nächste Jahr verschoben werden, hängt aber nicht nur mit der unsicheren Pandemielage zusammen, sondern auch damit, dass sich die Kinofilme im Sommer ballen werden. Denn viele Großproduktionen wurden vom letzten auf dieses Jahr verschoben, mit der Folge, dass es bei der diesjährigen Oscarverleihung wohl weniger Filme fürs breite Publikum und mehr Arthouse-Kino geben wird als üblich.
Ich finde, gerade so in der letzten Hälfte oder im letzten Viertel, sagen wir mal, von 2021 sind noch mal ein paar interessante Filme dazugekommen. Licorice Pizza zum Beispiel fand ich jetzt ist ein spannender Kandidat. Power of the Dog, über den wird unglaublich viel gesprochen.
Jane Campion gehört mit ihrem Spätwestern The Power of the Dog zu den erfolgreichen Regisseurinnen des Jahres 2021. Erstmals gingen im gleichen Jahr die Hauptpreise in Cannes und Venedig an Frauen und zum zweiten Mal gewann eine Regisseurin den Oscar. Trotzdem ist der Anteil von Regisseurinnen an den amerikanischen Top 100 Filmen letztes Jahr von 16% auf 12% gesunken. Katharina Wilhelm sieht die weiblichen Filmschaffenden jedoch nicht als Verliererinnen der Pandemie.
Vor 3-4 Jahren lag diese Zahl bei nur etwa 4%. Und Hollywood ist schon sehr viel bewusster geworden, was das Thema Frauen und Diversität angeht. Aber die Mühlen malen sehr, sehr langsam, weil eben Filmprojekte naturgemäß relativ lange dauern, sehen wir, glaube ich, erst in ein paar Jahren wirklich diese Früchte dieser Bemühungen. Für die Frauen, aber eben auch insgesamt, für People of Color, LGBTQ. Ich glaube, insgesamt versucht Hollywood da wirklich den richtigen Weg zu gehen.
Was man von den Golden Globes bislang nicht sagen konnte. Die seit 1944 verliehenen wichtigen Film- und Fernsehpreise waren letztes Jahr wegen Bestechungsvorwürfen gegen Jurymitglieder und fehlender Diversität in die Kritik geraten. Unter knapp 90 Jurorinnen und Juroren befand sich kein einziges schwarzes Mitglied. Man hat zwar Reformen eingeleitet, aber NBC hat die Fernsehübertragung der Verleihung am letzten Sonntag abgesagt und die Stars haben die diesjährige Verleihung weitgehend boykottiert. Es rumort in Hollywood.
Und vielleicht wird es auch mal Zeit, dass es rumort. Christian Berndt und seine Vorschau auf das Kinojahr.